Sie hören einen Kurzkrimi der Reihe Requiem Criminale. In einer Zeit, in der das Singen gefährlich geworden ist, tun sich die Sängerinnen und Sänger aus drei Berliner Chören zusammen, um ihren Frust über die ausgefallenen Chorproben zu kompensieren. Auf literarische Art und Weise. Sie sezieren das Requiem von Verdi, welches auf dem Probenplan stand, und wandeln es in kriminelle Kurzgeschichten um. Bis zur geplanten Aufführung im November 2020 wird es nun an dieser Stelle jeden Sonntag einen von 15 Requiem-Krimis zu hören geben.
Tuba Mirum. Die Posaune wundertönend durch die grabgewölbten Hallen, alle vor den Richter fordert. Tod und Leben wird erbeben, wenn die Welt sich wird erheben, Rechenschaft dem Herrn zu geben.
Tuba Mirum. Tod zu Ostern. Ostersamstag anno 2002 in Chișinău, der Hauptstadt Moldawiens, Kathedrale der göttlichen Vorsehung. Die Kathedrale der göttlichen Vorsehung ist die Bischofskirche des römisch-katholischen Bistums Chișinău in der moldauischen Hauptstadt. Wie jedes Jahr am Ostersamstag versammelten sich so viele Menschen an der römisch-katholischen Kirche, dass längst nicht alle hineinpassten. Die Nacht stockdunkel, der Himmel teils bewölkt, nur ab und zu war noch etwas vom Sternenhimmel zu erhaschen. Die Turmuhr zeigte kurz vor 23 Uhr und immer noch drängten mehr oder weniger fromme Bürger auf den Vorplatz. Die Luft dunstig durch hunderte brennender Kerzen, die die Menschen in ihren Händen hielten. Die Messe begann Schlag 11, wovon die draußen gebliebenen nichts mitbekamen. Das leise Gemurmel der vielen Menschen, die mit rotem Licht angestrahlten Kirchtürme, ein seltsam mystisches Bild. Eine frohe Stimmung lag in der Luft, gleichzeitig war aber auch eine große Anspannung spürbar, ob des mitternächtlichen Ereignisses. Und dann, endlich, genau um Mitternacht, verkünden die Kirchenglocken die Auferstehung Jesu Christi. Die Blicke der Menschen wanderten zum rechten Kirchturm, wo der Posaunist im festlichen Gewand aus der Tür trat, um das Halleluja aus Händels Messias zu schmettern. Spätestens jetzt hatte jeder der Anwesenden eine Gänsehaut, denn endlich geschah, worauf all die Schaulustigen schon lange warteten. Der Bischof trat in vollem Ornat durch das Kirchenportal, gefolgt von seinem Vikar, der mit würdevoller Miene ein riesiges Kreuz in den Händen trug. Hinter ihm liefen die Messdiener wie eine Armee des Herrn. Gemeinsam schritten sie dreimal um die Kirche, und erst als sie die letzte Runde beendet hatten, brachen die Menschen auf zu den Gräbern ihrer Angehörigen, die unmittelbar hinter der Kirche lagen, um dort den mitgebrachten Proviant zu verzehren. Rot bemalte Eier als Symbol des Blutes Jesu Christi, Wein und Kuchen. Wie jedes Jahr wollten sie bis zum Morgengrauen feiern. Doch es kam anders. Keine halbe Stunde nach dem Ertönen des Posaunensolos durchbrach ein lauter Schrei das Ritual.
Haben Sie mich endlich gefunden? Seit Stunden liege ich hier auf meinem Gesicht die schwarze Erde. Ich bin zeitig von zu Hause aus aufgebrochen. Schließlich wollte ich pünktlich zu meinem Posaunensolo in der Kirche sein. Und jetzt durfte der zweite Posaunist das Solo spielen. Ich wette, er ist glücklich, dass er es endlich geschafft hat. Und ich liege unglücklich hier und weiß nicht, was mit mir passiert ist. Jemand sucht meinen Puls, findet keinen. Wie kann das sein? Es ist Auferstehung. Und ich bin tot? Ich höre sie kommen. Feuerwehr, Polizei. Ein Plastikband wird ausgerollt. Sie sperren meinen Fundort ab. Überall aufgeregte Stimmen, die es nicht fassen können. Viele bekommen erst jetzt mit, dass nicht ich es gewesen bin, der heute das Solo gespielt hat. Aber warum, fragen sie ständig. Ich selbst kann es doch auch nicht begreifen. Tod zu Ostern, das ist paradox. Jemand öffnet meinen Mund und entnimmt mit einem Wattestäbchen etwas von meinem Speichel. Eine Polizistin bestimmt, das muss ins Labor. Sie befragt auch den zweiten Posaunisten, der wohl auch hier rumsteht.
Wie war Ihr Verhältnis zum Verstorbenen? Kollegial?
Von wegen. Wenn die Polizistin wüsste, wie eifersüchtig der immer war, weil er nie zu Ostern das Solo spielen durfte. Doch sie hakt nicht weiter nach. Sie packt mich an. Hau Rock. Nach 20 Minuten Fahrt liege ich auf dem blanken Untersuchungstisch. Aus meinem linken Arm wird eine Blutprobe entnommen. Die soll auch ins Labor. Obduzieren will man mich erst, wenn meine Frau mich identifiziert hat. Immer wieder hämmert es in meinem Kopf. Tod, Tod, Tod. Dass ich trotzdem noch so viel mitbekomme, das hätte ich nicht gedacht. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Irgendwann später in der Nacht, genau weiß ich es nicht, Zeit spielt keine Rolle mehr, höre ich die Stimme meiner Frau. Nina bestätigt meine Identität und weint jämmerlich. Warum geht ihr das so nahe? Zu meinen Auftritten ist sie nie gekommen und zu sagen hatten wir uns auch nichts mehr. Naja, jetzt berichtet sie schluchzend, dass es mir schon den ganzen Ostersamstag nicht gut ging, ich aber trotzdem pünktlich zur Kirche gegangen bin. Dann will Nina halb hysterisch wissen, was genau passiert ist. Der Gerichtsmediziner tippt auf einen Herzinfarkt. Herzinfarkt? Hallo? Mein Herz war doch in Ordnung. Auch die Spurensicherung bestätigt, dass ich nichts Auffälliges am Tatort befunden hätte. Wie denn auch, denke ich, bei den vielen Menschen und dem ganzen Durcheinander. Ich kann dem allen immer weniger folgen. Der Tod ergreift mehr und mehr von mir Besitz. Doch bevor ich für immer gehen muss, möchte ich wissen, was geschehen ist. Das Telefon klingelt, jemand nimmt ab, es gibt neue Erkenntnisse. Was haben Sie denn herausgefunden? Ich höre nur Arsen im Blut. Wäre ich nicht schon tot, würde mein Herz vor Schreck aufhören zu schlagen. Was bedeutet das denn? Hat Nina mich etwa vergiftet? Mit Arsen? Einem Zeug, mit dem man in antiquierten Kriminalromanen seine Schwiegermutter killte? Nina wird mit dem Laborergebnis konfrontiert. Sie weiß nichts von Arsen. Man schenkt ihr Glauben. Stattdessen kommt nun mein gestriger Arztbesuch zur Sprache. Nina berichtet, dass ich wegen meiner Leukämie immer zur Kontrolle in die Klinik muss. Die Polizistin wird sehr wütend.
Ich fasse es nicht. Leukämie? Warum steht davon nichts im Laborbericht?
Wieder wird mir Blut abgenommen.
Ich fahre jetzt mal in diese Klinik, dann wissen wir mehr.
Hoffentlich kommt sie bald zurück, sonst ist auch das letzte Stück Leben aus mir entwichen. Ich höre die Uhr ticken. Ich höre Nina weinen. Ich höre einen Wasserhahn tropfen. Ich höre eine Posaune und bin mir fast sicher, das sind schon die Engel im Himmel, die mich begrüßen wollen. Nach einiger Zeit, die mir wie eine Ewigkeit vorkommt, ist die Polizistin zurück.
Der Tote litt an einer speziellen Form von Leukämie, die mit APL abgekürzt wird. Die erste Chemotherapieserie ist gut verlaufen, doch vor 6 Wochen bekam er ein Rezidiv und deshalb wird er wieder chemotherapeutisch behandelt. Und jetzt kommt's. Das Mittel, das ihm infundiert wird, heißt Trisenox. Und es enthält Arsen.
Oh je, denke ich. Der Arzt hat gesagt, das Zeug sei genau das Richtige. Man habe nur gute Erfahrungen gemacht.
Das Mittel wird 5-mal in der Woche infundiert. 3 Infusionen hat er in der Klinik erhalten. Das entspricht einer Menge von 60 Milligramm Arsen. Eigentlich keine tödliche Dosis.
Das mag ja sein. Aber ich bin tot. Und das ist die Wahrheit.
Aber nur, wenn es nicht im therapeutischen Prozess vor Stoffwechsel
wird. Egal. Sollen Sie noch diskutieren? Ich kann nicht mehr.
Die Menschen in Chișinău, der Hauptstadt Moldawiens, auf dem Friedhof der Kathedrale der göttlichen Vorsehung, essen weiterhin ihre blau-roten Eier. Doch die Idylle der Osternacht ist verschwunden. Der Tod Jesu am Kreuz und seine Auferstehung, wer mag sie noch feiern? So abstrakt, so fremd. Hingegen ein toter Posaunist, das ist die Realität. Das ist das wahre Leben. Sie hörten Tod zu Ostern von Edeltraud Herzberg. Gelesen von Edeltraud Herzberg, toter Posaunist Konstantin Hoffmann, Polizistin Hanna Kahne, Regie Sandra Lübkes.